Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Vielen, vielen Dank an das Team. So gut mit euch. Gerade an Ostern, Gott zu feiern. Schön, dass ihr da seid, auch am Livestream. Herzlich willkommen. Es ist nun genau 41 Jahre her. Es war ein Tag im Frühjahr des Jahres 1983, als ich durch meine Stadt wanderte am frühen Abend und plötzlich standen sie vor mir. 5, 6 junge Leute, die standen vor einem Bus und tranken Tee. Und der Bus stand dort, wo ich oft samstags stand mit meiner Umweltschutzgruppe und Unterschriften sammelte und ähnliche Aktionen machte. Und ich dachte mir, was machen die an meinem Platz? Und ich gehe hin zu ihnen und frage, hey, was macht ihr hier? Was seid ihr für Leute? Und ich lege ihnen jetzt mal das so in den Mund, um es kurz zu machen. Und sie sagen zu mir, wir sind Jesus begegnet. Er ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Und ich, was? Wie bitte? Jesus auferstanden von den Toten? Hä? Das ist 2000 Jahre her. Und woher wollt ihr das wissen, dass das stimmt? Und bevor sie antworten konnten, ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht. Manchmal gibt es Momente, da denkst du in einer Sekunde, wofür du normalerweise 3 oder 4 Sätze brauchst, um es auszusprechen. Kennst du solche Momente? Du kannst es gar nicht so schnell aussprechen, wie es in deinem Kopf irgendwie da durchtackert. Und genauso war es an diesem Tag. Während ich noch auf eine Antwort warte, schaue ich in ihre Gesichter und ich denke bei mir, solche Typen habe ich noch nie in meinem Leben getroffen. Die reden mit einer solchen Sicherheit, mit einer solchen Ausstrahlungskraft von Jesus, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Ich bin 2 Jahre jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Ich bin konfirmiert, habe ich mir gedacht. Ja, also ich weiß doch, was los ist. Solche Leute habe ich da nie getroffen. Und gleichzeitig, alles in einer Sekunde, hatte dieser Gedanke mir, wenn das alles stimmt, wenn Jesus wirklich auferstanden ist und lebt. Und ich gehe jetzt einfach weiter und tue so, als wenn nichts gewesen wäre. Er ist wirklich auferstanden und die haben recht. Da wäre ich ja der größte Tor, den es gibt. Ich würde an der größten Wahrheit dieser Welt einfach achtlos vorübergehen. Das waren alles so Gedanken, in einer Sekunde gedacht. Alle bin ich stehen geblieben und haben ein Gespräch angefangen. Und das Gespräch ging über eine Stunde. Wir haben sehr viel gesprochen. Und je länger sie redeten, desto mehr habe ich irgendwie, ist was gedämmert in mir. Wir sind Jesus begegnet. Er ist auferstanden von den Toten, er lebt. Und es dämmerte in mir so eine Hoffnung herauf. Herzlich willkommen zum Ostersonntag. Schön, dass du heute hier bei uns in der Fokuskirche bist und mit uns gemeinsam das feierst, was Christen seit 2000 Jahren feiern. Und es ist eben keine Geburtstagsfeier von jemandem, der schon lange, lange, lange tot ist, an den wir immer noch gerne denken. Sondern wir feiern jemand, der uns das Leben schenkt und der selber Leben ist und selber mitten unter uns ist. Das ist der große Unterschied. Deswegen feiern wir Ostern. Dankeschön. Ich möchte gern mit euch heute aufgrund der allerersten Predigt, die überhaupt jemals ein Christ gepredigt hat, über die Bedeutung von Ostern sprechen. Und das Erste ist, was heißt eigentlich Ostern? Was ist die Aussage dieses Festes? Und das Zweite ist, wie kann es ein Teil von meinem Leben werden? Die allererste Predigt, die jemals ein Christ gepredigt hat, finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 2, ist es eigentlich die Pfingstpredigt. Und jetzt Bibelleser und lange Kirchiger denken, ey Pastor, ich glaube, du hast dich im Feiertag vertan. Ja? Heute ist doch Ostern und nicht Pfingsten. Und ich sage, es ist trotzdem eine Osterpredigt. Denn es gibt Antwort auf die Frage, warum wir das alles hier machen und was eigentlich der Sinn und Zweck von Ostern ist. Der Sinn und Zweck von Ostern ist, er gab sein Leben und ich fand mein Leben. Wir lesen mal ein bisschen rein in diese Predigt von Petrus und es ist einfach so wichtig, dass wir uns noch mal vor Augen führen, wir feiern nicht das heroische Ende eines großen Mannes Gottes, der irgendwann mal gestorben ist am Kreuz, sondern wir feiern den Anbruch einer neuen Menschheitsära, weil dieser Jesus von Nazareth auferstanden ist von den Toten. Und plötzlich gibt es ganz andere Möglichkeiten zu leben als jemals zuvor. Und das feiern wir. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch heute zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nicht vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und jetzt kommt die Reaktion, die sich jeder Pastor wünscht, auf jede Predigt, die er jemals halten kann. Wäre es doch heute auch so. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Tiefste und Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch den Heiligen Geist geben, eure Sünden vergeben und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Wow, was für eine gewaltige Predigt und was für eine gewaltige Wirkung. Das ist wirklich für Ostern angemessen. Es waren übrigens 3000 Leute, da hätten wir einige Probleme ja am Platz gehabt, die zugehört haben. Beziehungsweise 3000, die mit Ja reagiert haben. Vielleicht waren es auch 6000 und die Hälfte hat Nein gesagt. Zunächst einmal, lass uns mal schauen, was Petrus hier über Ostern sagt und über den Sinn und Zweck dieses Festes. Er sagt seinen Leuten, den Israeliten, die damals gelebt haben, ist eine ziemlich scharfe Predigt, findet ihr nicht? Ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen, ihr habt ihn ausgeliefert. Hui, das geht unter die Haut, ne? Da sagst du schon, ja, preis dem Herrn, dass ich nicht dabei gewesen bin. Mich hat er nicht gemeint. Aber irgendwie haben wir Jesus alle ans Kreuz geschlagen. Irgendwie haben wir ihn alle ausgeliefert. In gewisser Weise, würde jetzt zu weit führen, das zu betonen, aber in gewisser Weise sind wir alle daran beteiligt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Denn wir alle haben Gott enttäuscht. Wir alle sind von Gott weggelaufen. Wir alle haben diese Rettungsaktion nötig gemacht und aber auch möglich gemacht. Er sagt also, Jesus ist deswegen auferstanden von den Toten, damit ihr begreift, Jesus ist der Herr. Und Jesus ist der Messias. Und das sind zwei Dinge, die die Juden damals sofort verstanden haben. Ich will sie euch kurz erklären. Es musste passieren, sagt Petrus in Vers 23 und in Vers 38. Warum musste es passieren? Damit wir heute Sündenvergebung haben. Deswegen lassen wir uns taufen. Aufgrund dieses Werkes wird Sünde vergeben und kann in der Taufe natürlich auch in anderen Gelegenheiten Menschen zugewandt werden. Das ist der Grund. Jesus oder Gott hält am Karfreitag Gericht über die Welt. Es ist ein Gerichtstag. Gott hat es vorher geplant, hat Petrus gesagt. Er hat es schon vorher gewusst, es musste so sein. Es ist ein Gerichtstag. An diesem Tag, am Karfreitag, hält Gott Gericht über die Sünden der Welt und auch über die Sünden, die ich jemals begangen habe, über meine Sünden. Aber dieses Gericht, was dort gehalten wird, vollzieht er an sich selber. Derjenige, der das Gerichtsurteil spricht, lässt es an sich selbst vollstrecken. Das ist Karfreitag. Das kann eigentlich kaum jemand begreifen. Aber das ist das, was Petrus hier sagt. Der Schaden der Sünde muss bezahlt werden um der Gerechtigkeit willen. Wenn man Sünde einfach so irgendwie unter den Teppich kehrt, dann würde es keine Gerechtigkeit geben. Es kann keine Freiheit geben ohne Gerechtigkeit. Es kann keine Liebe geben ohne Gerechtigkeit. Man kann nicht einfach die Dinge unter den Teppich kehren. Das muss raus, das muss weg, das muss geklärt werden. Seid ihr mit mir? Wie soll das zu Hause in unseren Familien gut zugehen, wenn wir all das, was wir uns jemals angetan haben, niemals zur Sprache bringen und immer alles unter den Teppich kehren? Das kann nicht funktionieren. Man muss sich aussprechen, man muss es thematisieren, damit es verschwindet. Und deswegen, das Kreuz war nötig, damit die Schuld und aber auch die Folgen der Sünde bezahlt werden, um der Gerechtigkeit willen. Und das Zweite ist, der Schaden der Sünde muss nicht nur bezahlt werden, er muss auch geheilt werden. Geheilt werden bedeutet, dass der Schaden der Sünde, der uns zu sterblichen Menschen gemacht hat, zu Menschen, die krank werden, zu Menschen, die scheitern, zu Menschen, die in einer Welt leben, die nicht perfekt ist, das alles ist ein riesiger Schaden und wir alle sind davon mit betroffen. Wir irgendwie tragen wir alle den Keim des Todes in uns. Wir alle haben auch Dinge, die uns schwach und krank machen, wenn wir ehrlich sind. Und diesen Schaden muss geheilt werden. Kann man nicht einfach wegdrücken und sagen, nee, mir geht's gut, ich bin nicht krank, ne? Alles in Ordnung, meine Ehe läuft super, alles klar. Und an sich frisst uns alles von innen her auf. Der Schaden muss geheilt werden. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, wegen der Gerechtigkeit und damit Wiederherstellung stattfindet. Ich kann wieder zu dem Original werden, zumindest annäherungsweise, zu dem Gott mich eigentlich gedacht hat. Was für eine unglaubliche Chance. Ich kann zu dem Menschen werden, den Gott eigentlich mal gedacht hat, der verrenkt ist, der verbogen ist, der gekrümmt ist durch das Leben in dieser Welt, durch die vielen Schläge, die wir abbekommen haben, durch die Dinge, die in uns selber drin schlummern. Luther spricht mal von dem Homo incurvatus. Das ist der in sich gekrümmte Mensch durch die Sünde. Und Gott möchte das dann wieder aufrichten, wieder zu dem werden, der wir eigentlich in seinen Augen sein sollten. Ist das gut? Hey, was für eine Botschaft. Das ist der Sinn und Zweck von Ostern. Er gab sein Leben und ich fand mein Leben. Aber wo und wann kann das geschehen, dass er sein Leben gibt und ich mein Leben findet? Petrus sagt, Gott hat ihn zum Herrn gemacht. Erinnert euch, am Karfreitag haben wir hier ein Lied gesungen, was ich sehr, sehr mag. Adina hat das großartig gemacht. Touch the Sky heißt es auf Englisch. Und ich will noch mal kurz an den Text erinnern. Da singt jemand, mein Herz klopft, meine Seele atmet. Ich habe mein Leben gefunden. Wann? Als ich es niederlegte. Ich lasse mich fallen und ich falle nach oben. Mein Geist schwebt, ich berühre den Himmel. Wo? Da, wo meine Knie den Boden berühren, um ihn anzubeten. Wo finde ich mein Leben? Da, wo ich anerkenne, dass Jesus Herr ist. Da, wo ich loslasse, da, wo ich ihn bekenne und ihn annehme. Ich finde mein Leben zu den Füßen des Herrn. Davon spricht Petrus. Er ist Herr. Und ich habe euch was mitgebracht, um das ein bisschen zu illustrieren. Ihr habt nichts Besseres gefunden als eine Pizzakiste, ja. Also ich denke, das kann zumindest ein bisschen Appetit in uns wecken. Und warum ist Appetit jetzt wichtig? Weil es gibt eine Methode, eine Affenfangmethode in Afrika. Wie fängt man in Afrika Affen? Man verbuddelt einige Nüsse hier, hier ist zum Beispiel eine, in einem Loch. Und dieses Loch wird aber so gebuddelt, dass man nur gerade so sich reinschlängeln kann mit seiner Hand. Und wenn man dann die Hand voller Nüsse hat, kriegt man sie nicht mehr raus. Guck mal, ich kann jetzt hier ohne weiteres, schön, da komme ich rein, ne? Kein Problem. Jetzt nehme ich mal ein paar Nüsse. Keine Chance, ich komme nicht mehr raus. Es geht nicht mehr, es geht nicht. Krieg's nicht raus. Wie kriege ich's raus? Indem ich loslasse. Wenn ich loslasse, werde ich frei. Wenn ich loslasse, bekomme ich mein Leben. Wenn ich festhalte, verliere ich mein Leben. Wer sein Leben festhält, sagt Jesus, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen und loslässt, der wird es gewinnen in Ewigkeit. Petrus sagt, durch Ostern hat Gott bewiesen, dass er der Herr ist. Wenn jemand der Herr ist, dann bedeutet das für mich und für uns, dass wir loslassen und sagen, wenn du der Herr bist, bin ich es nicht. Wenn du der Herr bist, dann will ich meine Rechte aufgeben und mich dir anvertrauen und sagen, du sollst regieren in meinem Leben. Jesus ist Herr, sagt Petrus. Aber er spricht weiter, er ist nicht nur der Herr, er ist auch der Messias. Messias und Herr ist nicht das Gleiche. Die Juden verstanden sofort, was das bedeutet, Messias. Auf den Messias warteten sie schon seit Jahrhunderten. Die warten noch heute auf den Messias. Wir glauben, dass Jesus der Messias gewesen ist und ihr Warten schon lange eigentlich vorüber sein müsste. Die Juden verstanden, dass der Messias ist nicht nur derjenige, der Autorität hat, der Herr ist, sondern der Messias bringt eine neue Heilszeit herauf. Ein neues Zeitalter, eine neue Ära der Menschheitsgeschichte. Der Messias bringt alles in Ordnung und er richtet ein Friedensreich auf. Das ist die Hoffnung der Juden bis heute. Und Petrus sagt, diese Hoffnung ist in Jesus Christus erfüllt. Was bedeutet das, diese neue Heilszeit? Und im Alten Testament schon wird sie ausreichend beschrieben und es macht in uns, ja, es setzt in uns eine Sehnsucht frei. Ach, wenn doch diese Wirklichkeit existieren würde. Und jetzt sagt Petrus, der Messias, der bringt sie und er hat sie gebracht. Ich lese mal so einen Text aus dem Alten Testament, aus Jesaja Kapitel 11, Vers 6 bis 10, wo uns so ein prophetischer Text angeboten wird, der uns zeigt, was der Messias heraufbringt, wenn er kommt. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander liegen. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde. Und ein kleiner Junge wird sie hüten. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften, denn die ganze Erde wird voll Erkenntnis Gottes sein, wie das Wasser das Meer füllt. Dann wird die Wurzel Isais, das ist der Messias, den Völkern ein Zeichen sein. Sie werden unermüdlich nach ihr fragen und sie werden in Herrlichkeit leben. Wow, was für eine Verheißung. Das ist die Hoffnung der Juden. Wenn der Messias kommt, wird dieses Friedensreich heraufgebracht. Plötzlich wird alle Gewalt überwunden sein. Wieder alle Dinge, die gegeneinander sind, sind aufgelöst. Harmonie ist da und Herrlichkeit des Lebens ist da. Ist es gut? Hallo? In so einer Welt würden wir alle gerne leben, wo es keinen Krieg gibt, wo diese ganzen Prozesse, die uns kaputt machen, die ganze Umweltzerstörung, die ganzen Kriege, der ganze Hass. Plötzlich ist alles weg, weil der Messias da ist. Und das Wort Gottes wird ausgehen von Zion und Weisung von Jerusalem. Die ganze Welt wird verändert werden. Wow. Und Petrus sagt, er ist zum Herrn gemacht worden und zum Messias. Er bringt eine neue Heilszeit darauf. Jetzt reagieren die 3000 Juden, die zuhören, sofort und sagen, das leuchtet uns ein, was sollen wir tun? Ich frage mich, hallo? Petrus erzählt, dass es der Messias ist, aber der Hund da hinten, der kläfft immer noch und jagt die Katze. Ich bin doch nicht blind. Und da hinten stehen ein paar Leute, die finden das gar nicht gut, was wir hier machen. Die schwingen die Faust. Ja, wo ist es denn jetzt? Wo ist denn der Messias? Wo ist denn all das aufgelöst? Das irritiert sie nicht. Ist euch das aufgefallen? Es irritiert sie nicht, dass die Welt noch nicht verändert ist. Sie begreifen in einem Augenblick, das alles muss erst anfangen. Und zwar in uns. Denn Jesus ist ja gekreuzigt worden und er ist jetzt zum Vater gefahren. Er ist nicht auf der Erde. Erst wenn er wiederkommt, dann wird dieses Friedensreich auch in der irdischen Welt stattfinden. Bis dahin kann es und soll es und wird es in unserem Herzen stattfinden. Es beginnt nur in uns. Und wenn er wiederkommt, auf der ganzen Welt. Darauf warten auch wir Christen, dass Jesus wiederkommt. Und dann wird es auf der Welt anders werden. Aber bis dahin geschieht etwas Großartiges. Diese Welt, von der hier der Jesaja gesprochen hat, die beginnt schon in den Herzen derjenigen, die zu diesem Herrn und Messias dazugehören. Das heißt, eine neue Lebenswirklichkeit wird freigesetzt, eine neue Möglichkeit, miteinander zu leben, mit mir selber zu leben, mit meiner Familie zu leben, mit Gott zu leben, ist in Existenz. Sie ist da, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Könnt ihr Amen sagen? Amen. Auferstehung bedeutet, ich fand mein Leben, weil er sein Leben gab. Die Zuhörer von Petrus verstanden, was Petrus sagen wollte. Und ich möchte es nochmal lesen. Die Reaktion von ihnen ist so stark. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Ah, Mann, das ist das Gebet eines Pastors. Glaubt ihr das? Ach Mensch, wenn es der Sünder doch wüsste, haben wir früher gesungen. Mein Gott, wenn es doch der Sünder wüsste, wie bald sein Herz dich lieben müsste. Kennt ihr nicht mehr, ne? Deswegen haben wir früher im Liederbuch gesungen. Herrlich. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. So ging es mir damals im Frühjahr 1983, als ich dazuhörte. Und sie sagten, wir sind Jesus begegnet, er ist auferstanden, er lebt. Da kam die Frage, was soll ich tun? Und die Antwort war die gleiche wie hier. Was sollen wir tun? Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Die Osterbotschaft fordert eine ultimative Antwort. Ich kann daran nicht mehr vorübergehen. Es ist nicht irgendwie ein Prophet, der gute Sachen gesagt hat und quasi von uns gegangen ist mit der Empfehlung, denk mal drüber nach. Ne? Und wenn du gut leben möchtest, wende es an. So ist es ja nicht. Sondern hier wird ultimativ gesagt, der Herr und der Messias ist gekommen. Er ist auferstanden von den Toten. Er ist der Sohn Gottes. Nur in ihm kann ich Frieden finden mit Gott. Nur in ihm erlebe ich die Veränderung meines Lebens. Nur in ihm wird die Welt verändert. Jetzt muss ich mich irgendwie dazu verhalten. Ich kann es nicht aufschieben. Ostern fordert eine ultimative Antwort von uns. Entweder das stimmt, was Petrus sagt. Es geht ja nicht um einen Propheten, ne? Den kann man schon mal ignorieren. Aber den Sohn Gottes kann ich nicht ignorieren. Wenn er von den Toten auferstanden ist, dann kann ich daran nicht vorübergehen. Da wäre ich der größte Tor. So ging es mir damals, 1983 im Frühjahr. Ich kann nicht einfach so weiterleben, als wenn nichts geschehen wäre. Wenn das stimmt, muss ich mich dazu verhalten. Ich muss eine Antwort geben. Entweder es stimmt, dann muss was passieren, oder es stimmt nicht, dann ist auch nicht schlimm. Dann kann ich weitermachen. Aber wir kommen da irgendwie nicht raus. Wir können nicht irgendwie da mittendrin bleiben und sagen, oh, ich weiß noch nicht, ich denke nochmal drüber nach. Nachdenken ist gut, aber du musst dich auch entscheiden. Das ist das, was Petrus hier von seinen Zuhörern eigentlich abverlangt. Ja, was sollen wir tun? Denkt nochmal drüber nach, kommt nächste Woche wieder. Nein, er sagt, kehrt um, lasst euch taufen. Und ihr werdet Sündenvergebung erleben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Kommen wir also zum Schluss. Wie finde ich mein Leben? Er gab sein Leben und ich finde mein Leben. Wie geht denn das? Die drei Schritte möchte ich noch zum Schluss nochmal so für uns nochmal griffig machen. Das erste ist, kehr um. Kehrt um, sagt Petrus. Umkehren, was bedeutet das? Umkehren bedeutet das, was ich vorhin mit dem Text gelesen habe. Touch the sky. Wann finde ich mein Leben? Wo komme ich mit der Ewigkeit in Berührung? Mein Herz klopft, meine Seele atmet. Ich habe mein Leben gefunden, als ich es aufgab, als ich es niederlegte. Was bedeutet also Umkehr? Es bedeutet nichts anderes als loszulassen. Denk an den Affen, der loslassen muss, um das Leben zu bekommen. Loslassen, ich lasse mich fallen. Das ist ein Glaubensschritt. Als ich damals mich für Jesus Christus entschieden habe, da haben mir die jungen Leute gesagt, du mit dem Glauben, das ist so wie mit dem Sprungbrett auf dem 3-Meter-Brett im Schwimmbad. Es ist stockduster und du hast keine Ahnung, ob da Wasser drin ist im Becken. Und irgendjemand sagt zu dir, spring. Claudia wäre sofort gesprungen, wenn ich ihr das gesagt hätte, weil sie an mich mir vertraut. Ne? Du wärst bestimmt gesprungen. Okay, für dich jetzt 1-Meter-Brett, einverstanden. Auch in Ordnung. Aber so ist es mit dem Glauben. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob das jetzt trägt. Diese Challenge, das ist Glauben. Glauben bedeutet, etwas zu tun, von dem ich zutiefst überzeugt bin, ohne es beweisen zu können. Aber ich gehe und ich folge meinem Herzen, ich folge der inneren Stimme und springe, ich lasse los. Das bedeutet, kehr um, mich in Gottes Hände fallen zu lassen. Das ist das Erste. Das Zweite bedeutet, lass dich taufen. Und ich habe heute zwei Täuflinge hier vorne sitzen in der ersten Reihe. Die nette Magdalene und den starken Patrick. Euch beide möchte ich jetzt mal nach vorne bitten zu mir. Und ich brauche noch ein Mikro. Denn ihr beide werdet heute hier getauft. Wir haben noch 8 weitere Täuflinge in Mönchengladbach. Die feiern jetzt in diesem Augenblick auch ein Tauffest. Petrus sagt, lass dich taufen, mach es fest. Und ich möchte gerne euch beide kurz fragen, wollt ihr mal erzählen, warum ihr euch entschieden habt, euch taufen zu lassen? Was ist passiert und warum geht ihr diesen Schritt heute? Willst du mal anfangen, Patrick?
Ja. Hallo zusammen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also ich bin Patrick, 33, bin in einem syrisch-orthodoxen Haushalt als Aramäer groß geworden, mit einem eher konservativen Gottesdienst und ganz klassischer Babytaufe mit festgelegten Fastenzeiten. Und als ich dann vor ungefähr 3 Jahren durch meine damalige Freundin und heute Ehefrau Sarah dann von der Fokuskirche gehört habe, damals noch dem CZD, wurde ich das erste Mal konfrontiert mit Freikirche, Hauskreisen, Worship, alles Dinge, die für mich befremdlich waren, wo ich auch große Skepsis hatte. Und gerade wegen dieser Skepsis bin ich dann auch mitgegangen zu den Gottesdiensten, um mir mal selber einen Eindruck davon zu verschaffen. Und es waren tatsächlich die Predigten, die immer so stark waren und die mich hier gehalten haben und dass ich immer häufiger hingekommen bin und dann wirklich auch regelmäßig hingekommen bin und irgendwann dann auch angefangen habe, meine Vergangenheit in Frage zu stellen. Das, was ich über 3 Jahrzehnte gelernt habe und eigentlich immer für richtig gehalten habe, dass ich angefangen habe, diese Gesetzlichkeiten zu erkennen, in denen ich mich vorher befunden habe. Ich habe mich mit der Zeit, mit dem Worship angefreundet, dem ich vorher so kritisch gegenüberstand. Ich bin heute in einem Hauskreis und ich habe einfach so viele Menschen auch hier kennengelernt in dieser Gemeinde, die uns unterstützen, einfach so viele Beziehungen, die Gott in unser Leben gebracht hat. Und ja, ich bin Gott einfach so dankbar dafür, dass ich heute hier stehen darf, für all das, was er in meinem Kopf und auch in meinem Herzen bewirkt hat, für all die Änderungen und insbesondere dadurch, dass er mir diese Frau auch ins Leben geschickt hat, wodurch ich Gott einfach nochmal ganz anders kennenlernen durfte und wirklich eine lebendige Beziehung mit ihm eingehen durfte. Und ja, also es liegt schon wirklich ein langer Weg jetzt hinter mir, den ich aufgrund der Zeit jetzt nicht im Detail ausführen kann, aber mit vielen Höhen und vielen Tiefen. Und es liegt ein noch längerer Weg vor mir, auf den ich mich aber sehr freue, weil ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist. Und deswegen möchte ich das heute öffentlich mit der Taufe bekennen.
Come on, wow. So gut. Vielen, vielen Dank, Patrick. So stark. Man muss die richtigen Menschen kennenlernen. Ne? Deswegen feiern wir ja Kirche, weil wir glauben, das ist ein guter Treffpunkt, um gute Leute kennenzulernen, die mir im Leben weiterhelfen. Magdalene, ich freue mich, dass du heute hier bist und erzähl uns doch mal kurz, was dich bewegt hat, heute dich taufen zu lassen.
Ich halte mich kurz, weil ich wahrscheinlich sonst anfange zu weinen. Also ich bin überzeugt davon, dass Jesus mein Erretter ist. Und wie kann ich das jetzt sagen? Also ich bin fertig damit, vor der Taufe wegzurennen und möchte einfach mich zu Jesus bekennen und ihm zeigen, dass ich es ernst meine, dass ich wirklich zu ihm gehören möchte. Und ich glaube, mit der Taufe ist es der richtige Schritt in meiner Beziehung zu Gott.
Amen. Come on. Wow, so gut. Ihr dürft euch gerne noch mal setzen. Und ich habe mal eine kleine Verheißung für euch mitgebracht. Deswegen habe ich heute ausnahmsweise mal ein anderes T-Shirt an als das Tauf-T-Shirt. Saints, ne? Heiliger, ich bin ein Heiliger. Und unsere Jugendgruppe hat so einen Spruch, ne, der uns Mut machen sollte. Der geht so. Every saint, have a past, every sinner have future. Genau so ist es. Das ist das, was in der Taufe passiert. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit, aber die lassen wir im Wasser. Und jeder Sünder hat eine Zukunft, auf die wir zugehen dürfen, wenn wir uns taufen lassen. Gott hat für dich das allerbeste Leben vorbereitet. Deswegen hat er den Preis nicht gescheut zu bezahlen. Es gibt diese Wirklichkeit. Er ist auch der Messias. Es gibt diese neue Heilswirklichkeit, diese neue Lebenswirklichkeit. Sie fängt in uns an, seit der Auferstehung. Denn mit ihm dürfen wir mit auferstehen. Halleluja. Und das Letzte, das macht das nochmal so fest, ist, empfange den Heiligen Geist. Kehrt um, lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist. Was ist das mit dem Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist erst ausgegossen worden auf die ganze Menschheit, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Erst danach war das möglich. Der Vorhang ist zerrissen. Jetzt ist Gott in einer ganz anderen Art und Weise erlebbar. Und wir selber werden jetzt zum Tempel. Das ist die Aussage eigentlich. Tempel sind quasi die Stätten, wo man religiöse Handlungen vollzieht, weil man glaubt, in diesem Haus da ist Gott drin. Das war bei den Juden auch nicht anders. Im Tempel ist Gott, im Allerheiligsten. Aber dieser Vorhang ist zerrissen. Gott ist quasi freigelassen worden in gewisser Weise, weil die Mauer zerbrochen ist. Denk nochmal an die Mauer, von der ich vorhin gesprochen habe. Da schauen wir sie drüber. Diese Mauer ist eingerissen worden. Und jetzt strömt Gott durch den Heiligen Geist in die ganze Menschheit hinein. Und wer immer an Jesus Christus glaubt, wird selber zum Tempel. Er wird zur Wohnstätte Gottes. Ja, und das bedeutet nichts anderes, als dass in meinem Leben plötzlich andere Regungen freigesetzt werden. Die Bibel spricht von der Frucht des Geistes. Plötzlich wird aus einem Trauerkloß ein freudiger Mensch, aus einem Zweifler ein Überzeugter, aus einem Mürrischen ein Gütiger, aus einem Ungeduldigen ein Geduldiger. Das ist besonders schwer, ja? Da bin ich noch am Arbeiten. Aber es gibt so viele Dinge, die der Heilige Geist in uns erneuert, nicht vollkommen. Aber es fängt an und es bricht sich Bahn. Das ist die Verheißung, empfangt den Heiligen Geist. Und dafür wollen wir uns auch öffnen, jetzt, wenn wir weiter nochmal in den Lobpreis reingehen und Gott anbeten. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen. Ich möchte natürlich diese Predigt nicht beenden, ohne diesen Aufruf, den Petrus an seine Zuhörer gerichtet hat, auch an uns zu richten. Ich möchte dich heute so sehr einladen, umzukehren, dich in Gottes Hände fallen zu lassen. Taufe und Heiligen Geist empfangen, das sind Schritte, die noch folgen. Aber heute, in diesem Augenblick, in diesem Ostergottesdienst, kannst du das Entscheidende tun. Du kannst deinem Herzen einen Ruck geben und sagen, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich lasse mich auf diesen Christus ein. Und wenn du da bist, ergreife meine Hände. Das ist ein kleiner Schritt, der so viel verändern kann. Lass uns mal gemeinsam unsere Augen schließen. Und jetzt im Vertrauen darauf, dass dieser auferstandene Christus hier mitten unter uns ist, uns sieht, uns hört, uns wahrnimmt, an uns interessiert ist, seine Hand nach uns ausstreckt. Lass uns in diesem Wissen jetzt zu ihm treten. Und während wir unsere Augen geschlossen halten, möchte ich dich bitten und dich fragen, möchtest du heute Jesus nicht auch so ein Zeichen geben, wie ich das vor vielen, vielen Jahren mal getan habe? Wenn das wahr ist, dann bleibe ich stehen und gehe nicht weiter. Dann möchte ich jetzt, dass Christus mir begegnet und etwas anfängt. Wenn du sagst, ich möchte mich dafür entscheiden, heute, an diesem Ostersonntag 2024, wir schauen jetzt nicht rum, dann heb doch mal bitte kurz deine Hand und sag zu Gott, hier bin ich, Gott. Ich möchte heute meine Entscheidung für dich treffen. Dankeschön. Dankeschön. Wer ist noch da? Dankeschön. Dankeschön. Gott sieht deine Hand. Halleluja. Dankeschön. So ein wichtiger Augenblick. Es ist ein realer Augenblick. Deine Hand ist nicht einfach nur hier in einem Raum, sondern du streckst dich dem Himmel entgegen und Gott sieht es aus seiner Welt und er ergreift deine Hand. Und ich spreche dir jetzt zu, deine Sünden dir vergeben. Jesus Christus hat den Preis für dich bezahlt. Du wirst jetzt neu. Es fängt etwas an in dir. Eine neue Heilszeit bricht auf. Und wirst dich durchsetzen von Tag zu Tag mehr und mehr. Und weil wir das glauben, möchte ich gerne mit euch noch gemeinsam ein Gebet sprechen, um das festzumachen und euch alle, die ganze Kirche, einladen, laut mitzubeten und es als Bekenntnis auszusprechen. Seid ihr bereit? Dann lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Halleluja.